dass ich das vorstellen darf. Lass uns jetzt noch mal kurz beten. Ich möchte mit euch jetzt das Wort Gottes teilen. Ich werde es mal hier aufmachen in meinem... Ja, lass uns das Wort mal lesen. Es steht im Alten Testament, im Jesaja 45, 15. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Heiland. Neues Testament, 1. Timotheus 1, 17. Dem König der Ewigkeit, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre, Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater, wir danken dir. Du bist in unserer Mitte. Wir können dich nicht sehen. Nur durch deinen Geist, Herr, können wir etwas von dir empfangen. Herr, unser Herz verlangt danach. Wir brauchen dich. Und wir bitten, dass du uns weiter segnest. Und ich danke dir dafür. Amen. Ja, es gibt mehrere Bibelstellen im Alten Testament, wo Menschen Gott sehen wollten. Mose zum Beispiel bat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann antwortete ihm Gott, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Oder wir haben die Geschichte von Gideon, der den Engel des Herrn sah und dann ausrief, nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Also ich lese nach Richter 6, 22 aus der Hoffnung für alle. Er rief, Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Es ist ein Geheimnis, warum können wir Gott nicht sehen? Der Mensch, der Gottes Angesicht sehen würde, könnte nicht leben. Es ist ein Geheimnis, ich kann dieses Geheimnis auch nicht erklären. Aber ich möchte mich an dieses Geheimnis annähern. Und zwar, es gibt zwei Lieder, die mich vor meiner Bekehrung und auch sogar nach meiner Bekehrung noch immer wieder innerlich angerührt haben. Weltliche Lieder. Ein sogenannter Neil Young singt, I've got a friend who hides his faith behind a dream. If someone can call him and see if he can come. Neil Young ist so ein typischer Hippie-Protestsänger gewesen, so ähnlich wie Bob Dylan, ist er auch heute noch. Und er kritisiert und prangert die Nöte an, die reichen Amerikaner und den Krieg und das Ende der Welt, das kommen könnte durch Bomben und durch Atombomben, die Sorgen und Nöte der damaligen und eigentlich auch bis heute existierenden Gesellschaft. Und er schreit dann, ich habe einen Freund, der versteckt sein Gesicht in einem Traum. Ich habe einen Freund, zu einem Freund hat man Vertrauen. Ein Freund könnte helfen, das ist ja das Wesentliche bei einem Freund. Da kommt man hin und weiß, man wird nicht abgewiesen. Und ich habe einen Freund, aber er versteckt sein Gesicht in einem Traum, sagt Neil Young. Und dann verzweifelt ruft er, wenn doch jemand ihn rufen könnte und sehen könnte, ob er kommt. Er sagt da nicht, dass er von Jesus spricht oder von Gott. Aber für mich ist das offensichtlich, das ist die Verzweiflung eines suchenden Menschen, der die Not sieht und der ganz genau weiß, entweder sind wir, und das ist ein anderes typisches Lied von ihm, helpless, 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 helpless. Wir sind völlig hilflos. Keiner kann uns helfen aus unserer Not. Aber da ist ein Freund. Aber er sagt, er versteckt sein Gesicht in einem Traum. Für ihn ist das Evangelium eben nur ein Traum. Für ihn ist es halt nur, naja, manche glauben es, manche nicht, ne? So ungefähr. Oder ein anderes Lied, das ist ein bisschen kitschig im Verhältnis dazu, also ich finde das von Young, das ist nicht kitschig, das ist sehr ehrlich, finde ich. Aber das andere, auch das hat mich immer wieder fast zu Tränen gerührt, wenn ein gewisser George Harrison singt, My sweet Lord, I really want to see you. I really want to be with you, Lord. But it takes so long. Oh, my Lord, my sweet Lord. Damals war er abgedriftet in so eine orientalische, hinduistische Meditationslinie und singt dann eben, oh, mein Herr, mein süßer Herr, sweet Lord. Aber es hört sich deutsch kitschig an, aber im Englischen kann man das sagen. Ich möchte dich unbedingt sehen. Ich möchte unbedingt mit dir sein, aber es dauert so lange. Das war bei mir auch so. Ich wollte unbedingt ins Nirvana, ich wollte unbedingt in das kosmische Bewusstsein, aber ich wusste, ich habe keine 40 Tage, um unter einer Palme zu sitzen und auch für das Nirvana zu meditieren, so wie Buddha. Und das dauert bei mir wahrscheinlich 20, 30 Jahre. Ich habe viel zu viel Stress im Kopf. Ich komme nicht ins Nirvana. Und dann habe ich halt LSD genommen und dann war ich im Nirvana. Ja, dann war ich mit den Dämonen. Natürlich, ist logisch. Wir wissen, es gibt keinen anderen Weg zu Gott außer Jesus Christus. Die Sehnsucht nach Gott ist in allen Kreaturen. Die ganze Kreatur stöhnt, ächzt, jammert, seufzt, sagt Paulus, mit unaussprechlichem Seufzen. Und auch wir. Schau dir ein Bambi an. Schau dir einen Vogel an. Schau dir einen Raben an. Schau dir die Natur an. Alles sehnt sich nach dem Schöpfer. Und der Schöpfer versteckt sich. Es hört sich anklagend an. Ich klage nicht an. Es ist ein Geheimnis. Der Schöpfer ist unsichtbar. Der Schöpfer ist verborgen. Mein Gesicht darfst du nicht sehen, denn kein Mensch, der mich gesehen hat, bleibt am Leben. Ja, ich kann das nicht erklären. Es bleibt unauflösbar. Aber ich hoffe, dass ihr euch mit dieser Sehnsucht verbinden könnt. Ich hoffe, dass ihr diese Sehnsucht auch habt. Amen. Ich denke ja, oder nicht? Nun, wir wissen, Gott selbst ist gekommen. Amen. Er kam nach Bethlehem. Er kam in sein Eigentum. Er offenbarte sich als Mensch unter uns. Und wir wissen, wie sie ihn angenommen haben, beziehungsweise nicht angenommen haben. Das ist die Tatsache. Er hat keinen Platz unter uns. Er kam als der Ärmste. Ich denke, niemand ist so arm geboren wie er. Vielleicht jetzt einige, die auf der Flucht sind, könnte sein. Nicht? Oder im Krieg kann es solche ähnlichen Geburten geben. Aber er war der Ärmste, auch in seinem Tod. Keiner ist so gestorben wie er. Er kam. Wir haben ihn aufgenommen. Wir glauben an ihn. Wir kennen ihn durch den Glauben. Und ich möchte jetzt zu einem Wort kommen, das uns helfen soll, unsere Beziehung zu diesem unsichtbaren Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Wenn er nicht gekommen wäre, ich weiß nicht, ob ihr euch die Situation in eurem Leben vorstellen könntet, wenn er nicht gekommen wäre. Ich habe einmal erlebt, wie meine Tante, die ich sehr liebte, von Juden beeinflusst, in einer Diskussion sagte, Jesus kann nicht der Sohn Gottes gewesen sein. Und meine Eltern sagten ja, und sie sagte nein. Und sie sagte ja, und sie sagte nein. Und das war das erste Mal in meinem Leben, ich war vielleicht 12 Jahre alt, dass ich mit Zweifel, mit solchen Zweifeln von ganz lieben Menschen konfrontiert war. Und ich habe dann zu Gott geschrien, ich konnte nicht mehr glauben. Ich konnte nicht mehr glauben. Ich konnte nicht mehr zu Jesus beten. Aber dann konnte ich überhaupt nicht mehr beten. Dann war das plötzlich, als ob Gott ein dunkler Raum ist, wo nichts drin ist oder wo etwas Gefährliches auch drin sein könnte. Das Vertrauen war weg. Er ist die Tür. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch ihn. Wenn er nicht gekommen wäre, hätten wir keine Tür. Ich möchte jetzt zu dem Wort aus Hebräer 10, 19 bis 20 auf das Wort eingehen, wo uns der Hebräerbrief sagt, wir haben nun durch Jesu Blut, ich lese es vor, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist für mich eine gute Beschreibung meines christlichen Lebens jetzt. Das ist das, was Gott mir anbietet. Es gibt ein Heiligtum, oder im Heiligtum wird vorausgeschattet, wie der Christ mit Gott leben kann. Wie ich diesen unsichtbaren Gott finden kann. Ich glaube, dass da auch drin ist, warum wir ihn nicht sehen können. Und zwar hängt das zusammen, das habt ihr wunderbar gesungen, mit der Schande, mit dem schlechten Gewissen, das wir alle haben. Wir haben in uns ein Gewissen, das es nicht zulässt und nicht erträgt, in Gottes Gegenwart sichtbar zu sein. Und hier sagt er uns, dass wir durch den Vorhang, durch das Wort Vorhang, ist ja genau das, was etwas verdeckt. Der Vorhang verdeckt ist. Es ist ein verdeckter, verborgener Gott. Er ist hinter dem Vorhang. Wir wissen, dass Jesus bei seinem Tod, als er ausrief, es ist vollbracht, ein Erdbeben war und dieser Vorhang im Heiligtum zerrissen wurde, von oben nach unten. Ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass dieser Vorhang schrecklich dick war. Ich habe gelesen bei Edersheim, einem Juden, dass dieser Vorhang mindestens 15 cm dicke Teppichweberei war und dass 20 Männer ihn nicht heben konnten. Ich glaube, 26, 28 bis 30 Männer mussten diesen Vorhang heben, um ihn aufzuhängen. Das heißt, da kam keiner durch. Der Vorhang war dicht. Wer in das Heiligtum reinkam, der hörte nichts mehr von draußen. Oben drüber waren vier Planen. Im Heiligtum war totale Stille und totales Dunkel. Ein verborgener Gott. Aber Gott hatte einen Weg gezeigt, wie die Israeliten mit diesem Gott leben konnten. Da war ein Vorhof und da war eine Tür und da konnte man zum Altar kommen, zu dem bronzenen Altar. Und der bronzene Altar ist das Gericht Gottes. Bronze ist Gericht. Auf dem bronzenen Altar durfte der Israelit seine Sünde abladen. Beziehungsweise er durfte seine Sünde auf das Lamm bekennen. Das Lamm wurde getötet. Um den Altar wurde das Blut gesprengt. Und dann wurde das Opfer auf den Altar gelegt und der Israelit bekam den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und er konnte Vergebung haben, mehr nicht. Aber die Priester durften, nachdem geopfert war, weitergehen und kamen zu einem bronzenen Meer, zu einem kristallenen Meer wird es auch genannt. Es ist aber nicht ein Meer wie ein Strand, sondern es ist eine bronzene, riesige Schüssel, etwa 2 Meter hoch, glaube ich, oder auf jeden Fall hoch genug. Und da sollten sich die Priester nun drin waschen. Die hatten ja beim Opfern auch noch Schmutz an den Fingern und das hat ja gespritzt. Ein Opfern und ein Schlachten ist ja kein leichter Vorgang. Da fallen ja Späne, ne? Also haben sie sich gewaschen, Hände, Füße, Gesicht. Am Versöhnungstag musste der Hohepriester, da durfte nur der Hohepriester alle Opferhandlungen an sich, oder nur er durfte alle Opferhandlungen ausführen, und er musste sich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, an diesem Tag 24 Mal waschen. Gut, ich kann mich jetzt täuschen, dass ich die Zahl irgendwie verwechsel. Aber er musste sich zigmal waschen. Sauberkeit, Reinheit, absolut nötig. Ich glaube, dass der bronzene Altar natürlich das Blut, natürlich das Kreuz von Golgatha ist. Natürlich hat Gott auf Golgatha alle Sünden der ganzen Menschheit durch seinen Sohn gesühnt. Amen. Natürlich ist dieses Lamm, das dort gestorben ist für dich und mich, der einzige Zugang zu einem Gott, der so heilig ist, dass die Engel ihr Angesicht und ihre Füße bedecken und nichts anderes rufen als Tag und Nacht. Heilig, heilig, heilig. Ja, und dann gehen sie und waschen sich. Und die Schrift sagt, wir werden durch das Wasserbad der Wiedergeburt werden wir gereinigt. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, wenn wir erkennen, unsere Schuld ist so groß, dass das Lamm sterben musste, nichts, was wir selber tun, wird jemals unsere Schuld wegnehmen. Allein der Tod Jesu, allein das Blut Jesu, in dem sein Leben ist. Dann werden wir durch das Wasserbad im Wort gewaschen und wiedergeboren. Hast du das erlebt? Das ist gewaltig, das ist herrlich. Da sprengt Gott über uns, wenn wir das geglaubt haben, dass Jesus für unsere Schuld, für dein und meine, gestorben ist. Dann ist das Evangelium plötzlich eine so herrliche Botschaft. Reines Wasser wird über uns gesprengt. Das ist etwas ganz anderes als alles, was diese Welt anbieten kann. Das Evangelium ist reines Wasser. Und dann kann der Priester und du und ich in das Heiligtum gehen. Und im Heiligtum, das ist das Wohnzimmer Gottes. Da ist der Leuchter und da ist der Schaubrottisch, da ist Essen und da ist Licht. Und die Gemeinde ist der Platz der Gemeinschaft mit Gott, denn da ist Licht und da ist Brot für uns. Und wir danken Gott, dass wir dazugehören, deswegen seid ihr heute Morgen gekommen. Und das Licht, das da auf dem Leuchter ist, ist das Licht des Wortes Gottes, ohne jeden Zweifel. Und Gott hat seinen Leuchter, das ist die Gemeinde ist der Leuchter. Die Gemeinde hält die berufenen Boten Gottes hoch, hält den Pastor, die Evangelisten, die Missionare, die Zeugen, hält sie hoch, damit dieses kleine Licht, das da leuchtet, das ganze Zimmer erleuchten kann. Wie wunderbar. Es gibt Licht. Es ist zwar immer noch der verborgene Gott, aber es ist Licht da. Wir können Dinge erkennen. Wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hingehen. Plötzlich sehen wir, die ganze Schöpfung ist ja eigentlich eine Botschaft. Wir sehen in der Schöpfung die Weisheit Gottes verborgen. In jedem Blatt, in jedem Halm, in jeder Zelle. In allem. Wir sehen in der Weite des Universums die Größe Gottes, die Macht Gottes, die Kraft Gottes. Wir fangen an zu sehen. Im Heiligtum fängt man an zu sehen, da ist Licht. Wie gut, dass es das Heiligtum gibt und wie gut, dass es auch was zu essen gibt. Gott hat Interesse daran, dass wir auch was zu essen haben, dass unser Geist gespeist wird. Und dann kommen wir durch den letzten Vorhang in das Heiligtum. Und das sollte dein persönliches, verborgenes Leben in Jesus mit Gott sein. Liebe Seele, der sagt uns, Da wir nun, Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, und gemeint ist das Allerheiligste. Das ist ganz klar der Zusammenhang. Das ist durch den Vorhang hindurch. Da kommen wir noch einmal auf das Sterben Jesu. Da ist noch einmal der Tod Jesu, das Zerrissenwerden des Lebens Jesu öffnet uns den Zugang zu Gott. Der Vorhang, da hat nie einer Mut gehabt, reinzugehen, außer Mose. Überleg mal. Denk mal die ganze Geschichte des Heiligtums. Wer ist je in das Allerheiligste reingegangen mit Freimütigkeit? Aaron und seine Söhne haben es versucht, und wir wissen, dass die Söhne gestorben sind. Und danach Gott gesagt hat, einmal im Jahr, das reicht. Der Einzige, der reinging, wann er wollte, scheinbar, denke ja, war Mose. Und ich persönlich glaube, dass Gott sogar für den Mose das Heiligtum hauptsächlich damals geschenkt hat. Für den Mose und für noch jemanden. Für dich. Denn der Einzige, der da reinging und der dann in dieser Dunkelheit vor dem Gnadenthron stehend, räuchernd, dann aus der Wolke heraus Gottes Stimme hörte, wenn du 3. Mose 1 liest, und Gott redete zu Mose im Heiligtum. Und dann hörst du das immer wieder. Mose hatte keine Zeit, zurück zum Sinai zu gehen und auf den Berg zu krauchen. Der hatte jeden Tag Probleme, hunderte Probleme, wie ein Pastor, wie ein Familienvater, so ähnlich wie du und ich. Der brauchte einen Ort, wo er nichts mehr hörte, wo die Welt verschwand, wo die Probleme draußen blieben und wo er in der Gegenwart Gottes, in der persönlichen Gegenwart Gottes, wie ein Freund mit dem Freund reden konnte. Und die ganzen Bücher Mose, er ist ja der Mann, der am meisten geschrieben hat, sind Produkt, dass der Mann jeden Tag im Heiligtum war. Da hat Gott zu ihm geredet. Alle Fragen, alle Probleme, alles, was er regeln musste, das hat er im Heiligtum bekommen. Und Gott wartet auf dich und auf mich. Das Privileg, was Mose hatte, das gibt er auch dir. Du darfst da rein. Aber das ist dein persönliches, verborgenes Leben in Christus mit Gott. Ja, das ist so gewaltig. Wenn das Heiligtum das Wohnzimmer ist, was ist denn dann das Allerheiligste? Ja, ich wage das kaum zu sagen, aber das ist sowas wie das Schlafzimmer. Da, wo man keinen reinlässt. Also in mein Wohnzimmer, da lasse ich noch gute Freunde rein. Aber ein Schlafzimmer, das ist eine Sache zwischen mir und meiner Frau. Und vielleicht, wenn ein Kind unbedingt mal nachts Angst hat, dann kommst du noch rein. Ne? Das ist normal so. Ich denke, das war auch damals so. Diese Einteilung, Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes, ist ja einfach nur das normale menschliche Leben. Man hat Dinge, die kann man nicht mit jedem erzählen. Die soll auch nicht jeder wissen und die kann man auch nicht mit jedem teilen. Aber unser Gott will seine tiefsten Empfindungen mit dir teilen. Er wartet auf dich. Er ruft dich. Liebe Brüder, da wir nun Freimütigkeit haben, ins Heiligtum zu kommen, so lasst uns hineingehen. Durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit, hindurch durch den Vorhang. Das ist gewaltig. Der Vorhang ist immer noch ein Zeichen von der Trennung. Und es muss durch den Vorhang durch. Ich habe das in mir, als ob ich den Vorhang zerreißen sehe. Gott zerreißt ihn und ich habe Angst, was ist danach? Und dahinter ist keine Angst mehr. Dahinter ist plötzlich ein Vater. Ein Vater, der uns sagt, Vater, ich preise dich, sagt Jesus, dass du das den Klugen verborgen hast, aber dass du es den Kindern und Unmündigen offenbart hast. Wenn du ein Kind bist, dann darfst du zum Papa. Dann darfst du zu ihm ins Schlafzimmer schlüpfen. Du darfst bei ihm im Bett schlafen. Das ist bildlich gesprochen, ne? Aber das gibt es. Es gibt solch eine Intimität mit dem allmächtigen Gott, die über alles hinausgeht, was wir nur mit Worten aussprechen können. Wo wo das menschliche Leben nur noch ein Vergleich ist. Aber das Wahre ist die Gemeinschaft mit dem Herrn. Lass uns dem Herrn dafür danken. Und ich frage dich, im ganzen Alten Testament weiß ich von niemandem, vielleicht Samuel, dass der geschlafen hat irgendwo da, der kleine Junge. Weiß ich aber nicht genau. Er wurde ja gerufen und er schlief im Heiligtum. Ich weiß es auch von Josua. Es heißt bei Josua, aber das war nicht das, der Tempel, also nicht die Stiftshütte, sondern es war das, was vor der Stiftshütte gebaut wurde. Also ein Zelt einfach, das außerhalb des Lagers aufgestellt wurde und wo dann die Säule runterkam und Mose reinging und mit Gott konsultierte. Und dann heißt es in einem Satz, und Josua wich nicht von dem Zelt der Zusammenkunft. Es ist nur einmal geschrieben, dass einer da drin blieb. Der muss das da so toll gefunden haben, dass er da nicht mehr raus wollte. Und wir wissen ja, was aus ihm geworden ist. Nicht? Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass er Gott so nahe sein durfte zeitweise. Du darfst Gott nahe sein. Viel näher als bis jetzt. Amen. Nimm das doch als Herausforderung. Deswegen hat ja Gott eigentlich Corona zugelassen. Damit du ins Heiligtum kommst. Halleluja. Deswegen lässt er alles zu, was er zulässt. Vielleicht auch, ich gehe auf die 70 zu. Ist schon mal Zeit, ins Heiligtum zu gehen. Weil die anderen Sachen da draußen, die kann man ja besser die Leute machen lassen, die ein bisschen mehr Kraft haben. Amen. Ja, nimm dir das. Du hast ein Recht. Aber in dem Recht ist auch eine Frage Gottes. Ich warte auf dich schon so lange. Ich habe dir die Tür aufgemacht. Du darfst kommen durch das Blut und durch den Vorhang seines zerrissenen Fleisches. Darfst du täglich kommen. Herrlich. Tu es öfter. Gott segne dich. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Kreuz. Wir danken dir für die Neugeburt, die Evangelisation. Wir danken dir für die Verkündigung, für das Licht, Herr. Wir danken für die Brote, für die Speise, die wir haben. Und wir bitten dich, nimm uns an der Hand, Herr. Lass uns alle Dinge, die uns geschehen, ja dadurch helfen und dienen, dass wir zu dir näher kommen, Herr. So wie Paulus, der die Gelegenheit, als er im Gefängnis war, nicht als eine verlorene Zeit ansah, sondern der sagte, ich jage diesem Ziel nach. Es gibt noch etwas Besseres als den aktiven evangelistischen Missionsdienst. Es ist das Heiligtum. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. So segne auch diese Gemeinde, Herr. Ich überlasse sie dir. Ich danke dir für diese Freundschaft, die nur du wirken konntest. Amen. Amen. Seid gesegnet.